Wir beschäftigen uns im Moment ja gerade mit den 10 Geboten, haben schon so einige durch. Und als ich Manuel gefragt habe, wozu darf ich denn heute predigen, hat er gesagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Ja, habe ich gedacht. Da ist es wieder. Ich finde so Appellpredigten so schwierig. So, ne? Du sollst und jetzt mach das richtig. Und frag mich da im Moment immer mehr, wo ist denn da Evangelium? Also wo ist denn da das, was frei macht? Du sollst. Dann habe ich gedacht, cooles Thema, Marius ist ja schon mal da, ja, ich werde das heute Nachmittag mit meinen anderen Kindern noch fortsetzen, du sollst Vater und Mutter ehren, könnten wir mal häufiger in der Familie diskutieren, weil das ist doch bestimmt so gemeint, dass man das als Eltern gut verwenden kann. Und ich glaube auch tatsächlich, das ist eines der Gebote, die am meisten missbraucht worden sind, genau dafür. Mache genau das, was deine Eltern von dir wollen, denn es steht auch schon so in den 10 Geboten drin. Der Grundgedankengang war aber so ein bisschen anders, deswegen habe ich auch einen Untertitel mit dabei, wie Leben gelingen kann. Jetzt könnte man auch sagen, naja, mein Leben gelingt ja, wenn mich meine Kinder so behandeln, wie ich das gerne hätte, aber auch das ist damit nicht gemeint. Also insofern fangen wir mal an mit der Interpretation, die man schon mal gerne nehmen kann. Du sollst deine Eltern ehren. Einfach, oder? Da haben wir es auch. Stell sie hoch auf den Sockel, gib ihnen den ersten Platz und schon kommen wir da gut miteinander durch. Das ist insofern heute Morgen spannend, als dass wir ja eine Situation haben, jeder hier hat Eltern. Und zwar ein Leben lang. Wir haben eben davon gehört, dass Menschen sterben und es dann eine Beziehung nicht mehr gelebt werden kann. Ich glaube, auch diejenigen unter uns, die keine lebendigen Eltern mehr haben, werden den Einfluss ihrer Eltern auch noch ein Leben lang spüren. Und ich glaube, der Blick auf Eltern, der verändert sich total, wo man gerade unterwegs ist. Ganz links. Eben hätte ich noch gesagt, das ist Hashtag Frag Michel, der da hinten sitzt. Ja, aber jetzt kann ich ja sagen, wir haben ja noch einen mehr Neuankömmling. Also das ist jetzt Hashtag Frag Sam Levi. Was sind Eltern in dem Alter für dich? Die Welt. Das ist deine Welt. Das ist das, was dich versorgt. Das ist das, was dir Geborgenheit gibt. Eltern sind deine Welt. Dann kommt irgendwann die Phase. Da wird das schwieriger mit den Eltern. Ne? Also das ist die Phase im Leben, wo die Eltern schwierig werden. Ne? Die Kinder, sondern die Eltern werden schwierig, mal mindestens aus Sicht der Kinder. Und dann ist es schon mal zum Haare raufen mit den Eltern. Was die machen oder was auch alles nicht machen. Wie peinlich die sind und was man so alles dabei kriegen kann. Dann kommt die Phase, da guckt man wirklich so nach seinem eigenen Weg. Nach seinem eigenen Leben. Dann versucht man, dieses eigene Leben zu gestalten und Eltern sind irgendwie noch ein Ausschnitt davon. Kommen manchmal vor, kommen manchmal nicht vor. Dann sind wir hier bei Nils und Lisa, die jetzt hinten sitzen, genau in der Phase drin. Ne? Dann sind die Kinder da, bei mir sind Kinder da, bei vielen von euch sind die Kinder da. Man ist Familie und auf einmal rückt man, bezogen auf das Thema Eltern, in so eine komische Sandwich-Position rein. Du hast welche und du bist. Du kümmerst dich um deine eigenen Kinder und so langsam kommen die Eltern in das Alter, wo sie dich in einer ganz anderen Weise brauchen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und dann kommst du in das Alter, wo du vielleicht irgendwann selbst das Empfinden hast oder es tatsächlich bist und du bist alt. Du bist vielleicht Großeltern, du bist Eltern, du hattest Eltern oder hast noch Eltern. Jeder hat Eltern. Ein Leben lang. Und dann ist ja so die spannende Frage, du sollst Vater und Mutter ehren, kann ja irgendwie nicht aufhören, wenn du, was weiß ich, hast Entlassung aus dem BU, ne? Dann ist das Thema ja irgendwie durch oder kann nicht irgendwie aufhören mit 30 oder 40, sondern irgendwie scheint dieses Gebot ja ein Leben lang zu gelten. Und dann ist die Frage, was hat es denn für eine Bedeutung in den unterschiedlichen Altersstufen in einem ganzen Leben? Erstmal so ein bisschen Einordnung, wo bewegen wir uns gerade? Also wir bewegen uns gerade da, dass bei den 10 Geboten zuerst mal Dreie kommen. Die Dreie beschäftigen sich ausschließlich mit der Beziehung zwischen uns und Gott. Da kriegen wir gesagt, du sollst Gott fürchten, lieben, vertrauen, du sollst seinen Namen nicht missbrauchen und du sollst den Feiertag heiligen. Also bewusst das Verhältnis von Mensch zu Gott. Das vierte Gebot ist das erste Gebot und danach kommen nur noch solche Gebote, die beschreiben das Zusammenleben von Menschen. Und ich glaube, das ist gar nicht umsonst, dass genau dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, das erste Gebot ist, was sich auf diese Beziehung zwischen Menschen bezieht, weil das ist die personalste, die nächste Beziehung, die Menschen überhaupt zueinander haben können, miteinander unterwegs zu sein. Keiner, der hier sitzt, hatte die Möglichkeit, sich seine Eltern auszusuchen. Die waren einfach schon da. Du hast die Möglichkeit, die Beziehung auszusuchen, dir Freunde auszusuchen, alles Mögliche auszusuchen, aber deine Eltern, die kannst du dir nicht aussuchen. Es ist die wichtigste Beziehung, die es gibt. Und deswegen, nach meinem Dafürhalten von Gott, auch genau mit dieser Bedeutung versehen. Es ist das Erste, was ich regeln muss, dass Eltern und Kinder gut miteinander zusammenleben. Ich habe ja gesagt bekommen, predige über, du sollst Vater und Mutter ehren. Das Schöne ist, wenn man den Vers tatsächlich aufschlägt, der geht noch weiter. Und das ist das einzige Gebot, was da steht, was auch mit einer Verheißung verbunden ist. Ja, da ist so das, was ich mir dann auch immer wünsche. Wo ist jetzt noch das Gute da drin? Wo ist das, wo du sagen kannst, Mensch, guck mal, da hast du was davon. Dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Du sollst Vater und Mutter ehren. Dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Eben noch Rebecca gesagt, habe nicht so viel Neues entdeckt jetzt für mich, aber das war ein Zusammenhang, den hatte ich bisher noch nicht. Ehre Vater und Mutter, dann wirst du lang leben. Ich weiß nicht, ob ihr das bisher so hattet, ob ihr das bisher so erlebt habt, aber eine Verheißung aus der Bibel. Und jetzt müssen wir uns mal angucken, wer war eigentlich Adressat? Also wer hat das denn eigentlich erzählt bekommen mit du sollst Vater und Mutter ehren? Das war zweimal das Volk Israel. Beim ersten Mal waren sie in der Wüste unterwegs. Ein Nomadenvolk. Du baust abends dein Zelt auf, du schläfst darin, du baust morgens dein Zelt wieder ab und du ziehst wieder weiter. Immer auf dem Weg in das gelobte Land. Guckt man sich die Reiseroute an, ist das Irrweg pur. Irgendwie rauf, runter, quer, rüber und dann wieder sonst wohin noch zurück. Ein Volk, was irgendwann die Nase voll hatte. Und hier wurde zusammengerufen von Mose, nachdem er die 10 Gebote bekommen hat, das Volk Israel. Dann stelle ich mir immer vor, wer kommt denn dann? Wir haben nächste Woche Gemeindemitgliederversammlung. Ja? Und ich stelle mir das so ein bisschen vor. Mose sagt, hey, wir machen jetzt gerade mal Gemeindemitgliederversammlung. Ich war auf dem Berg Sinai, ich habe die 10 Gebote empfangen, will euch sagen, was da Masse ist. Wer kommt denn dann? Kommen dann die Kinder? Kommen die ganz Alten, die es schwer haben aufzustehen? Oder kommen so ungefähr diejenigen, die heute auch da sind? Ich würde sagen, es kommen ungefähr diejenigen, die heute auch da sind. Aber jetzt sind hier ja gar nicht die kleinen Kinder, denen man sagen könnte, du sollst Vater und Mutter ehren und mach jetzt bloß das, was du gesagt bekommst. Sondern das ist erstmal gesagt worden an eine Generation, die den Mittelbau im Altersschema abbildet. Da bin ich überzeugt davon. Denen ist das gesagt worden, du sollst Vater und Mutter ehren. Und dann ziehen sie weiter durch ihre Geschichte, durch die Wüste. Und eine ganze Generation verbraucht sich auf dieser Wüstenwanderung, erneuert sich. Und dann stehen sie endlich nach x Jahrzehnten vor diesem gelobten Land. Und dann sagt Mose, Achtung, ich erkläre es euch nochmal. Was ist damals passiert? Ich erkläre euch nochmal die 10 Gebote. Und bevor ihr jetzt in dieses Land zieht, bevor du lange in dem Land lebst, das der Herr dein Gott dir geben will, sage ich dir nochmal, was ist wichtig. Und dann kommt das auch nochmal. Du sollst Vater und Mutter ehren. Ganz wichtig für die 10 Gebote vom Verständnis her ist, dass alle menschlichen Gebote, also angefangen von du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten, du sollst nicht falsch Zeugnis reden und so weiter mehr, immer vor dem Hintergrund der ersten 3 zu sehen sind. Du musst sozusagen vom Verständnis her immer erst die ersten 3 Gebote verstehen, deine Beziehung zu Gott, damit du die anderen Gebote auch richtig verstehst. Und Gottes Wille ist es nicht, den Menschen einzuengen, ist nicht zu sagen, 10 Gebote und dann fallen mir noch ein paar mehr, um dir nur ganz genau zu sagen und dich an der Stelle an Richtlinien zu orientieren, sondern Gott will frei machen. Und deswegen sind Gebote, auch wenn wir Gebote als Befehl und Gehorsam und so als erstes verstehen, das sind Hinweisschilder, das sind Wegweiser, das wollen wirklich Hinweisschilder für dich sein, wie Leben, wie dein Leben gelingen kann. Wenn wir noch ein bisschen tiefer gehen, du sollst Vater und Mutter ehren. Was um alles in der Welt meint jetzt genau ehren? Übrigens, interessante Nebenfrage, warum steht da nicht, du sollst Vater und Mutter lieben? Warum steht da, du sollst Vater und Mutter ehren? Man hätte ja auch sagen können, du sollst Vater und Mutter ehren und lieben oder lieben und ehren. Steht aber nur ehren. Und ehren bedeutet im Wortsinn schwer machen. Das meint jetzt nicht die natürliche Gewichtszunahme, die man im Alter erfährt. Ja, sondern es meint einfach, denen Bedeutung geben, denen Gewicht geben in deinem Leben, denen einen Platz einräumen in deinem Leben. Und ein zweiter Teil, der wichtig ist, das sehen wir weiter hinten in der Bibel, im Neuen Testament. Immer dann, wenn sich das Neue Testament mit Eltern, mit Kindern beschäftigt, hat das immer einen Doppelfokus. Das ist der Fokus, Kinder, ihr sollt euren Eltern gehorsam sein, Eltern, erregt eure Kinder nicht zum Zorn. Und das kommt immer im Doppelpack. Und dieses Gebot hier, auch wenn wir es bislang vielleicht nicht so verstanden haben, hat auch genau diesen Doppelpack und hat noch eine dritte Dimension mit dabei. Kurz zurückversetzt, Volk Israel beim Empfang der 10 Gebote. Wir sind unterwegs in der Wüste. Es ist staubig, es ist heiß und es ist ätzend. Versorgung ist nicht wie zu Hause am Kühlschrank. Essen ist von der Auswahl her absolut wenig. Über lange Zeit gibt es nur dieses Manna vom Himmel. Immerhin, es gibt was, aber Abwechslung in der Ernährung schwierig. Was werden denn in dem Moment ältere Menschen gewesen sein für diese Menschen? Wenn du sowieso schon jeden Tag irgendwie wieder dein Zelt auf- und abbauen musst, wenn du sowieso schon bei einer Wüstenwanderung durch diese Wüste dann noch gehen musst. Ehrlich, ich kann mir vorstellen, da war viel Last mit dabei. Und was wollten denn die älteren Menschen jetzt noch beitragen zu dem, was das Volk durch die Wüste durchgebracht hätte? Was konnten die noch tun? Die konnten auch nicht sagen, ich gehe zur deutschen Rentenversicherung und wenn es mir nicht reicht, versuche ich es mal mit dem Sozialamt oder so. Wenn da nicht andere Menschen sich genau um die gekümmert hätten, wären die einfach so in der Wüste umgekommen. Und deswegen hat dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, auch genau diese Dimension noch mit dazu dabei. Es geht auch um Versorgung und es geht um Fürsorge, es geht um das Verhältnis zu älteren Menschen. Ich bin mal gespannt, wie wir Predigten in 20 Jahren halten. Vielleicht gehen wir dann nur noch in Gottesdienst, geben in YouTube ein, Tutorial, du sollst Vater und Mutter ehren. Dann kommen ein paar, dann lassen wir hier ein paar Videos ablaufen, diskutieren nachher darüber, wie es so war und nehmen davon dann was mit. Jetzt haben wir so ein bisschen in der analogen Welt die Möglichkeit, das auch zu tun, weil ich habe gedacht, du sollst Vater und Mutter ehren, wo fängst du denn jetzt da an und wo hörst du denn auf? Dann habe ich es mir leicht gemacht und habe gedacht, naja, also Jesus war ja mal auf jeden Fall auch Kind, gell? Und er hat sich ja auch als Kind verhalten. Und es gibt auch Stellen in der Bibel, wo wir lesen können, wie hat er sich denn als Kind verhalten? Und da habe ich gedacht, die gucken wir uns mal an. Ne? Also hier, das hier ist so ein bisschen FEG, YouTube, von Experten lernen. Ja, also wir machen jetzt unsere Jesus-Tutorials. Erste Stelle, Jesus ist noch relativ jung unterwegs, so der 12-jährige Jesus im Tempel. Und dann sind die gepilgert als ganze Familie dahin und dann wollten sie wieder zurück und auf einmal war Jesus weg. Maria und Josef haben ihn ganz aufgeregt gesucht und haben ihn nach einer ganz langen Zeit dann tatsächlich im Tempel gefunden. Ne? Kann sich jeder als Eltern vorstellen, wenn auf einmal dein Kind weg ist, du weißt nicht mehr, wo es ist, das ganze Volk ist unterwegs und schwierig. Ja, und was sagt dann Jesus? Ah, tut mir total leid, dass ihr euch Sorgen gemacht habt, das wollte ich doch nicht und das nächste Mal sage ich euch Bescheid. Der sagt, warum habt ihr mich gesucht? Ihr hättet doch wissen müssen, wo ich bin. Da habe ich gedacht, naja, weiß nicht. So verständnisvoll, finde ich, hörte sich das jetzt erstmal nett an. Interessant ist, was danach passierte. Er zog dann wiederum mit ihnen zurück und lebte anschließend 18 Jahre lang noch gehorsam bei ihnen, steht in der Bibel mit drin. Und das ist so eine erste Stelle für mich, ne? Wo ist die Aufforderung für die Eltern da drin? Du musst Kindern Halt bieten, du musst die Möglichkeit bieten, Orientierung zu geben, ohne festzuhalten. Jetzt hätten die Eltern ja total verschnupft reagieren können, im Sinne von, dann sieh doch zu, wie du klarkommst. Ja, du musst loslassen, aber du darfst nicht fallen lassen. Als Kind musst du Eigenständigkeit suchen, ohne daran aber die Beziehung kaputt gehen zu lassen. Eine zweite Stelle wird uns dann berichtet, wir sind auf der Hochzeit zu Kana. Die hatten ein Problem, auf einmal war Ende vom Wein, Hochzeit aber noch nicht fertig. Da sagt dann die Mutter von Jesus zu Jesus, hey, du könntest doch jetzt aus Wasser Wein machen. In meiner freundlichen Übersetzung steht drin, was hat das mit mir und dir zu tun? In der anderen Übersetzung steht drin, Weib, was geht dich das an? Ich habe gedacht, okay, freundliche Kommunikation zwischen Eltern und Kind läuft. Ja? Läuft da. Interessant, er sagt das zwar, aber er macht es trotzdem. Eine Beobachtung, es kommt mit zunehmendem Alter darauf an, dass wir wirklich eigenständige Persönlichkeit haben, die ihre Eigenständigkeit auch leben können und die es trotzdem schaffen, einander zu achten, und zwar das auf Basis eines Vertrauens. Jesus wusste, seine Mutter meinte das jetzt nicht böse. Seine Mutter wusste, er wird eine gute Entscheidung treffen. Und in diesem gegenseitigen Wissen haben sie an der Stelle aus meiner Sicht das gelebt, auch wenn man von der Formulierung her hätte sagen können, ein bisschen freundlicher wäre gegangen. Nächste Szene. Jesus ist unterwegs, predigt vom Reich Gottes, sitzt in einem Haus, ist am Predigen und seine Familie ist mittlerweile der Meinung, er ist von Sinnen. Der ist Gacker, der hat sie nicht mehr alle. Den müssen wir jetzt irgendwie retten. Ja? Gehen dann zu diesem Haus hin und sagen, hey, wir würden gerne mit Jesus reden. Also um Gottes weiß er jetzt natürlich, wie die in dem Moment gerade drauf sind. Und dann sagt er, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Diese Leute hier, die sich jetzt um mich versammeln, die sind meine Mutter und meine Brüder. Und ich stelle mir die Szene vor. Ja, meine Eltern kommen, wollen mir ja erstmal was Gutes, auch wenn sie mich für Gacker halten. Und ich mache denen nicht mal die Tür auf. Ich lasse sie draußen stehen. Und sage denen dann auch noch, nee, hier nichts mehr, Mama, Papa, draußen. Hier, das ist meine Familie. Finde ich auch heftig, zeigt für mich, Glaube an Gott und das wäre es gewesen. Seine Familie hätte in dem Moment versucht, ihn vom Glauben an Gott, an seinen Auftrag, an das, was er tun soll, abzuhalten, ist das höchste Gut. Und egal, und in der Gefahr steht man ja auch drin, insbesondere wenn man ganz tolle Eltern hat, auch tolle Eltern sind nicht Götter. Sie sind nicht zu idealisieren, sie sind weiterhin nur Menschen. Und gleichzeitig brauchen wir als irdische Eltern, als irdische Kinder ein Verständnis dafür, dass es eine Familie neben der Familie gibt. Denn genau so treffen wir uns. Wir treffen uns hier als Familie Gottes. Drei Beispiele, wo ich jedes Mal gedacht habe, boah, schon spannend mit dem Ehren, das ist irgendwie offensichtlich gar nicht so einfach. Das ist nicht, du machst genau das, was deine Eltern will. Das ist auch nicht, du verhältst dich jedes Mal total liebevoll und nett. Das ist auch nicht, du gibst deinen eigenen Standpunkt auf. Und das ist auch nicht, du lässt dich von dem abbringen, was Gott von dir möchte. Zwei weitere Stationen. Jesus ist zusammen mit den Pharisäern. Und er kommt jetzt auf diesen Punkt der Fürsorge zu sprechen. Diese Pharisäer haben es ja geschafft, zusätzliche Regeln zu erfinden. Da waren ja 10 Gebote und alles Mögliche nicht genug, da musste noch mehr dabei. Und dann haben sie eine Regel erfunden, gib alles das, was du finanziell kannst, in die Gemeinde hinein, gib alles, was du finanziell kannst, Gott. Und dann haben die gesagt, jo, mach ich. Und dann gab es die Eltern, ohne deutsche Rentenversicherung, ohne private Altersvorsorge, ohne Sozialamt. Und diese Eltern sind dann zu ihren Kindern gegangen, hier zu einem Mann, und der hat gesagt, hier, tut mir leid, kann nichts für dich tun. Ich habe das gemacht, was ich sollte. Ich habe alles Gott gegeben und deswegen kann ich leider für dich als meine Eltern, für euch als meine Eltern, kann ich nichts mehr tun. Und da sagt Jesus, auf diese Weise brecht ihr das Gebot Gottes, nur um eure eigenen Vorschriften zu halten. Und genau vor diesem Gebot Gottes zitiert er, ihr sollt Vater und Mutter ehren. Ja, da zitiert er genau dieses Gebot aus dem Alten Testament und sagt dann, und genau dieses Gebot brecht ihr, wenn ihr euch so verhaltet. Und damit ist eines klar, Fürsorge ist nicht abwählbar. Und von der eigenen Verantwortung kann man sich auch nicht freikaufen. Egal wie viel Geld man jetzt gerade hat und glaubt, damit dann auch umgehen zu können. Das scheint nicht zu funktionieren. Letzte Szene, das passt vollständig in das Bild, was wir gerne hätten und rundet das dann noch ab. Letzte Szene, Jesus hängt am Kreuz. Unter dem Kreuz stehen unter anderem Johannes als den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, wie Johannes immer wieder betont, und seine Mutter. Und Jesus weiß, er wird sich fortan nicht mehr um seine Mutter kümmern können. Er kann nichts mehr für sie tun als irdischer Jesus. Also sorgt er dafür, dass seine Mutter versorgt ist. Und er sorgt für seine Mutter, indem er sagt, du Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Und du Mutter, das ist jetzt dein Sohn. Und Johannes nimmt ab dem Zeitpunkt die Mutter von Jesus, Maria, in seinem Haus mit auf und sorgt für sie. Und das ist eben das, was auch mit drin steht. Dieser Umgang mit Älteren, die Fürsorge benötigen, geht eben auch über Familiengrenzen hinweg. Geht dahin, wo es eben nicht mehr die leibliche Mutter ist, sondern wo es wirklich darum geht, sich um die Älteren zu kümmern. Bevor ich jetzt Gedankenanstöße weitergebe in Richtung Kinder und dann in Richtung Eltern, vorher noch eins, was ist eigentlich, wenn im Moment gerade alles schief läuft? Wenn du mit deinen Eltern im Moment gerade überhaupt nicht klarkommst, was ist denn, wenn in der Vergangenheit viel schief gelaufen ist? Wenn deine Eltern dir viel schuldig geblieben sind? Was ist denn, wenn sich Eltern getrennt haben und du hast einen schon gar nicht mehr wirklich erlebt? Was ist denn, wenn du von deinen Eltern geschlagen worden bist, missbraucht worden bist? Es gibt Zeitungsberichte, die sind voll davon, dass Kinder für Kinderprostitution weitergegeben werden oder für was weiß ich auch immer. Wie um alles in der Welt kommst du in einer solchen Situation damit klar, Vater und Mutter zu ehren? Wie soll das überhaupt gehen? Da habe ich nur ein paar Gedanken dazu. Kein du sollst. Ein paar Gedanken in die Richtung. Zukunft braucht Herkunft. Du bist jetzt da, du hast eine Vergangenheit. Diese Vergangenheit wirst du auch nicht los. Und wenn du eine Zukunft haben willst und du willst eine Zukunft gestalten, dann musst du eben auch wissen, wo komme ich her, wie bin ich und wie komme ich mit meiner Vergangenheit klar. Und deswegen gilt eben auch an der Stelle, jeder hat Eltern. Du kannst versuchen, sie nicht zu mögen. Du kannst sie ignorieren. Du kannst sie vielleicht sogar hassen, je nachdem, was sie getan haben. Sie werden immer Teil deiner Persönlichkeit sein. Das ist das ganz Normale, was passiert. Bei uns versucht immer jeder rauszufinden, welches unserer Kinder hat von uns, von Petra und von mir jeweils mehr. Aber jedes unserer Kinder hat von uns was. Das wirst du auch nicht los. Ja, es ist etwas von deinen Eltern in dir drin und damit ist es Teil deiner Persönlichkeit. Und deswegen ist das so, wenn du dann deine Eltern verachtest für alles das, was sie getan oder eben auch nicht getan haben, für die Fehler, die sie gemacht haben, verachtest du auch einen Teil deiner Vergangenheit und von dir selbst. Und deswegen bedeutet Eltern zu ehren eben nicht, sie zu idealisieren, nicht zu sagen, sie haben alles richtig gemacht, weil Eltern eben auch nur Menschen sind, bessere oder schlechtere, und die machen Fehler und du auch. Klar ist bis dahin nur eins, wenn deine Vergangenheit ungeklärt ist, wenn sie unversöhnt ist, wirst du nie echte Freiheit für die Zukunft finden. Ich habe eben gesagt, wir brauchen ganz häufig die ersten drei Gebote, um die nächsten zu verstehen. Eine Beziehung zu Gott, zwischen dir und Gott, ist nur dann möglich, wenn du eine geklärte Beziehung hast zwischen dir und Gott. Diese geklärte Beziehung ist nur möglich, wenn Vergebung entstanden ist für das, was schiefgelaufen ist in der Vergangenheit. Und damit ist Vergebung genau diese Beziehung oder diese Basis, um eine Beziehung zu Gott haben zu können. Und dann ist Vergebung auch die Basis für die Beziehung zwischen Menschen. Dann ist Vergebung auch die Basis, um in irgendeiner Form versöhnt mit der eigenen Vergangenheit und Herkunft umgehen zu können. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie schwer das sein muss, wenn man Misshandlungen oder sonst was als Kind erlebt hat, dahin zu kommen und zu sagen, okay, ich kann trotzdem versöhnt mit meinen Eltern leben. Deswegen glaube ich, Vergebung ist der, wenn auch häufig sehr schwierige Weg, aber es ist der einzige Weg in eine freie Zukunft. Die, die tolle Eltern hatten, werden sagen, an der Stelle ist es mir wesentlich leichter gefallen, dann seid dankbar dafür. Da, wo es wirklich nicht gut gelaufen ist, wünsche ich euch, dass ihr diesen Weg beschreiten könnt, wirklich Vergebung zu finden, um euren Eltern auf der Basis begegnen zu können. Gedankenanstöße an die Kinder. Geben wir unseren Eltern Gewicht? Hier komme ich auch nochmal von dem Gedankengang, wodurch geben wir eigentlich Gott Gewicht in unserem Leben? Na, das hat was mit unserer Denkhaltung zu tun, mit unserem Lebensstil, mit der Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wenn Eltern merken, sie hatten irgendwann mal einen Einfluss auf ihre Kinder und das spiegelt sich in deren Leben wieder, weil gewisse Grundüberzeugungen da sind, weil gewisse Werte da sind. Ich glaube, das allein gibt Eltern schon dieses Gefühl, Gewicht gehabt zu haben oder Gewicht zu haben im Leben der Eltern. Und egal, was man denn so glauben mag, das weiß ich jetzt, das habe ich bestimmt vor vielen Jahren noch nicht gewusst, na, so als Eltern hast du schon so einiges an Last zu tun. Ja, ob das am Anfang die Nächte sind, die nicht ganz so funktionieren, nachher die Entscheidungen, die du irgendwo mittragen musst, das, wo du irgendwie dafür suchst, dass es deinen Kindern gut geht, all das hat sicherlich mal stattgefunden. Und ich glaube, auch das ist etwas, was wir anerkennen können. Dieses Bemühen, diese Anstrengung, diese Motivation, dass es uns als Kindern tatsächlich gut geht. Dann gibt es einen zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist wirklich, unsere Verantwortung wahrzunehmen. Und zwar, wenn ich etwas tun kann, was ich meinen Eltern wünschen, und es ist im Rahmen meiner Möglichkeiten, dann glaube ich, dann ist es richtig, das zu tun. Das ist das Beispiel, wo Jesus aus Wasser Wein gemacht hat. Es war im Rahmen seiner Möglichkeiten, dann hat er das getan. Als Kind ist er dann wieder mit zurückgegangen mit denen, hat noch 18 Jahre bei ihnen gelebt, gehorsam. Es war in seinen Möglichkeiten, er hat das getan. Er hat es nachher nicht getan, als es gegen Gottes Wille war. Vor nicht allzu langer Zeit gab es einen Spiegelartikel, da stand drauf, wohin mit Oma? Wir können auch sagen, wohin mit Opa? Was ist, wenn du nicht mehr selbstbestimmt leben kannst? Wenn du ein Leben lang da gewohnt hast, wo du gewohnt hast, wo dann auf einmal die Frage ansteht, wer kümmert sich im Alter um mich? Wo werde ich gepflegt? Wo habe ich noch eine Heimat? Dann sind das, glaube ich, super schwierige Entscheidungen. Und das sind Entscheidungen zwischen Fürsorge, Bereitschaft, sich zu opfern, vielleicht aber auch kompletter Selbstaufgabe. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Dialog, den man dort zu führen hat, zwischen Verantwortung übernehmen und an dieser Verantwortung unter Umständen kaputt zu gehen. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott nie möchte, dass wir an einer Verantwortung kaputt gehen. Er fordert uns heraus, aber er will nicht, dass wir daran kaputt gehen. Und deswegen glaube ich, ist es auch nicht das Ansehen, du musst alles dafür tun und auch wenn du es nicht mehr schaffst, versuch es weiter. Sondern ich glaube, Verantwortung heißt, im Rahmen der Möglichkeiten, die jeder Mensch hat, an der Stelle die beste Lösung zu finden und dafür sicherlich hart zu ringen und zu kämpfen, was diese Lösung in der einzelnen Situation sein kann. Und das mag dann sein, meine Eltern bleiben bei mir, weil ich kann das hinkriegen, ich kann das schaffen, mit meiner Familie gemeinsam die zu pflegen. Es kann aber auch sein, die beste Pflege ist tatsächlich in einem Heim möglich, aber dann ist es eben nicht möglich, sich loszukaufen, sondern dann heißt es auch, die persönliche Verantwortung wahrzunehmen und da zu sein. Und das ist der letzte Part noch mit dabei. Wie gehen wir mit Älteren in unserer Gesellschaft um? Es gibt ja den Spruch in der Bibel, bedenke, dass du sterben wirst, auf dass du klug wirst. Ne? Also sei dir bewusst, irgendwann wirst du sterben, also mach dir Gedanken darüber, jetzt noch, solange du es kannst. Ich glaube, das gilt genauso hier. Bedenke irgendwann mal, wenn es normal läuft, wirst du irgendwann mal alt sein. Dann bist du der Alte. Dann bist du derjenige, dem gegebenenfalls irgendjemand sagen wird, was er zu tun oder zu lassen hat oder auch nicht. Und ich glaube, wir sind aufgefordert dazu, zu einer Kombination aus Solidarität. Solidarität ist, ich stehe an deiner Seite. Respekt vor dem, was ein Mensch in seinem Leben wirklich alles geleistet hat. Und das Leben ist lang und da ist viel Lebensleistung bei Eltern hinten dran. Und eine Sensibilität, das ist was Zwischenmenschliches, wirklich zu fragen, was braucht derjenige? Und das ist genau die Bandbreite zwischen praktischer Hilfe und Zeit widmen. Und auch wenn du so eine Pflege vielleicht nicht zu Hause darstellen kannst, ist praktische Hilfe auch in einem Heim möglich, ist Zeit widmen auch da möglich. Und da noch ein Gedankenanschluss dazu, dieses Recht auf ein würdiges Leben, das ist was, was die Bibel durchzieht. Erst dann ist es bei uns im Grundgesetz gelandet. Das Recht auf ein würdiges Leben, das darf nicht mit dem Altern enden. Und ich bin überzeugt davon, genau in der Situation des Volkes Israel in der Wüste, sagt Gott, ich entreiße euch die Willkür, mit alten Menschen so umgehen zu wollen, wie es euch gerade passt. Und sage euch, wie ihr euch darum zu kümmern habt, nämlich indem ihr sie ehrt und in Fürsorge da seid. Und jetzt kommen die Gedankenanstöße an die Eltern. Das ist der zweite Satz. Dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Jetzt ist die Frage, warum ist das der Gedankenanstoß an die Eltern? Naja, wer hat denn den Plan für deine Kinder, für meine Kinder? Klar habe ich einen und eine Vorstellung. Und wie viele Kinder haben darunter leiden müssen, dass die Pläne der Eltern schwer konkret gewesen sind? Ja? Wie die erste Freundin oder der erste Freund aussehen sollte, welchen Beruf es auszuüben galt, wie häufig man wo irgendwo zu sitzen hatte, weil das gehörte nun mal damals mit dazu und dergleichen mehr. Da steht aber, wenn Kinder Vater und Mutter ehren, dann werden sie lange in dem Land leben, das der Herr, ihr Gott, ihnen geben wird. Genau die Situation, Volk Israel steht vor dem gelobten Land. Da ist der Spruch dahin. Und das gibt für mich zwei Betrachtungsebenen dabei. Das eine ist, ermöglichen wir unseren Kindern als Eltern eigentlich Leben, indem wir als solche Wegweiser fungieren, wie die 10 Gebote sein wollen, Wegweiser zu einem gelingenden Leben, indem wir wirklich auch Eigenständigkeit zulassen, Persönlichkeit fördern. Und Eigenständigkeit zulassen und Persönlichkeit fördern heißt eben nicht, dass Kinder anschließend so sind wie ich, sondern heißt, dass sie das entwickeln, was Gott in sie hineingelegt hat und was sie sein sollen. Das heißt auch, indem wir heute Grundlagen für morgen legen, auch wenn wir von Sachen vielleicht gar nichts mehr haben, aber unsere Kinder können genau auf dieser Basis ihr Leben weiterleben. Und ich glaube, eines ganz Entscheidendes ist mit dabei. Autorität, die ihr und ich als Eltern habt, die haben wir nicht, weil wir Eltern sind. Die haben wir, weil Gott uns genau diese Autorität verleiht. Und wenn wir Autorität ausüben, wenn wir sagen, du sollst und ich hätte gern oder sonst irgendwas, sollten wir uns dessen immer bewusst sein. Es ist eine entliehene Autorität und wir haben die Verpflichtung von Gott, sie so auszuüben, dass der zweite Teil des Gebotes gelingen kann. Für mich eine sehr spannende Frage zum Schluss. Hast du einen Blick auf das Land Gottes für deine Kinder? Hast du einen Blick darauf, wie das Land Gottes für deine Kinder aussehen soll? Und da steckt viel drin, weil Kinder werden es für sich nur dann rausfinden können, wenn sie zu Gott finden. Und zu Gott zu finden, bedeutet für unsere Kinder letztendlich zu sich selbst zu finden, denn vor dort kommen unsere Kinder. Es hat die Frage der Akzeptanz. Akzeptieren wir, dass Gott ein Land für unsere Kinder vorgesehen haben könnte, das ganz anders aussieht als das Land, was wir uns als Eltern für unsere Kinder wünschen? Und geben wir damit den Kindern auch die Freiheit, genau dieses Land für sich entdecken und einnehmen zu können? Und verlangen wir nichts von unseren Kindern, was den Willen Gottes entgegengesteht. Und dann stelle ich mir das Volk Israel vor, kurz davor ins gelobte Land reinzugehen. Und wenn ich mich dann frage, wie sieht denn mit diesem Gebot das gelobte Land Gottes auf der Beziehungsebene aus? Ein Bild von ganz jungen bis ganz alten Menschen, das ist genau das, was Volk Gottes ausmachen soll. Das ist genau das, was uns als Gemeinde ausmachen soll. Die Gemeinde von Jesus Christus ist eine ehrende und ist eine liebende Gemeinschaft über Generationen. Wir kommen von du sollst, ich ende mit Freiheit. Zu genau dieser Freiheit, etwas zu schaffen, was in der heutigen Gesellschaft wohl immer schwieriger wird, hat uns Christus befreit. Und jetzt sollten wir uns aufpassen, dass wir uns nicht durch irgendwelche dummen Regeln mit irgendwas auferlegen lassen, was uns davon abhält, liebende und ehrende Gemeinschaft zu sein, und zwar in der Freiheit unseres Herrn. Amen.